Wir kommen von einem der größten Freudenfesten des Jahres her. Wir kommen von Weihnachten her. Die Freude über Jesu Geburt darf aber noch weiter wirken. Wir müssen noch nicht aufhören, Weihnachten zu feiern. Bis zum 2. Februar, dem Tag der Darstellung Jesu im Tempel, leben wir noch in der Weihnachtszeit. Vielleicht brauchen wir diese Zeit auch. Wir brauchen die Zeit, um zu gucken, dass die Freude in uns groß werden kann, dass sie in uns wirken kann. Denn allzu oft ist die Freude doch auch überlagert von etwas anderem, nämlich von Leid, unterschiedlicher Natur. Die Beispiele dafür liegen auch in diesem Jahr so sehr auf der Hand, dass man nicht immer und immer wieder davon reden kann und wir müssen das auch nicht tun. Ich meine das Leid auf der allgemeinen Ebene, ihr müsst nur die Nachrichten sehen, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und die persönliche Ebene ist dann nochmal eine ganz andere. Von manch einer und von manch einem habe ich da allein schon durch meinen Beruf so ein bisschen Einblick und natürlich habe ich auch eine Ahnung von dem, was in mir lebt. Aber vieles ist natürlich auch verborgen und manches gehört auch gar nicht in die Öffentlichkeit und hat da nichts verloren. Mit der Freude ist das so eine Sache. Wie heißt das in einem Weihnachtslied? Freuet euch, ihr Christen alle, freue sich, wer immer kann, Gott hat viel an uns getan. Freut euch mit großem Schalle, dass er uns so hochgeacht, sich mit uns befreund gemacht. Freude, Freude über Freude, Christus wehret allem Leide. Wonne, Wonne über Wonne, Christus ist die Gnadensonne. Viel deutlicher geht's ja wohl kaum. In der Weihnachtszeit ist Freude angesagt. Aber eben auch Freude im Angesicht des Leids. In diesen Überschwang von Freude des Liedes, das ich eben vorgetragen habe, mischt sich etwas verhalten, aber doch auch relativ klar und anfragend das andere, das Leid. Christus wehret allem Leide. Wenn das so ist, dann ist es doch wohl da, das Leid. Und wenn Christus die Gnadensonne ist, dann gibt es ja wohl etwas, das eben Gnade braucht. Und Gnade brauchst du eigentlich erst dann, wenn etwas schiefgelaufen ist, oder? Und das ist ja auch die Erfahrung der ersten Weihnacht. Jesus ist eben nicht in das gemachte Babybett gekommen und überhaupt war die Zeit seiner Geburt nicht gerade so wirklich entspannt. Die Menschen in dem Landstrich, in dem er geboren wurde, lebten gerade unter einer Besatzungsmacht und sehnten sich nach dem Ende dieser Zeit. Obwohl, sie waren es ja schon fast gewohnt. Aktuell waren es die Römer, die sie in Schach hielten. Vorher waren es schon mal die Assyrer, die den Norden Israels erobert hatten. Und später dann die Babylonier, die die Gegend um Jerusalem und die Hauptstadt selbst für sich einnahmen. Und diese Babylonier waren aber so, dass sie die Zügel nach und nach etwas lockerten. Und in dem Zusammenhang, als die Babylonier die Zügel so etwas lockerten, entstand ein anderer Jubeltext. Heute können wir ihn fast als eine Ouvertüre zur Weihnachtsmelodie hören. Ich lese uns den Predigttext vor aus Jesaja 49, Abvers 13. Jubelt ihr Himmel, freue dich Erde, brecht in Freudengeschrei aus ihr Berge. Denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Zion klagt, der Herr hat mich verlassen. Mein Gott hat mich vergessen. Doch Gott antwortet, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen? Hat sie nicht Erbarmen mit dem Kind, das sie im Leib getragen hat? Aber selbst wenn sie es vergessen sollte, ich vergesse dich nicht. Sieh doch, ich habe dich in meine Hände eingezeichnet. Deine Stadtmauern habe ich stets vor Augen. Tut gut, einmal so eine volle Dusche Freude abzubekommen. Das rückt die Dinge mal wieder zurecht. Es ist ein Ausbruch von Jubel. Wenn dir gerade sowieso danach ist, dann wirst du mal so richtig in deiner Freude bestätigt. Ja, das stimmt. Der Grund deiner Freude ist berechtigt, lass dir das nicht kleinreden oder sogar wegnehmen. Und wenn dir gerade so gar nicht danach ist, dann wird dir gezeigt, was du da gerade empfindest, an Leid, an Kummer, an Sorge. Das darf natürlich sein. Es ist ja sowieso längst da, aber es ist eben noch längst nicht alles. Es gäbe da noch etwas mehr zu sagen. So zum Beispiel das hier. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ein schönes Fest ist Weihnachten allemal. Und was ich da gerade aus dem Engelschor von Bethlehem zitiert habe, klingt eben ganz ähnlich in unserem Text nach, den ich heute verlesen hatte. Jubelt ihr Himmel, freue dich Erde, brecht in Freudengeschrei aus, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Eigentlich schade, dass Weihnachten so sehr zu einem Familienfest geworden ist. Vielleicht hängt das mit dem Bild zusammen, das wir in unseren Köpfen haben und aus der Bibel ja auch überliefert worden ist. Maria, Josef, das neugeborene Kind, wie sie da so zusammen sind. Manche finden Weihnachten ja besonders dann schön, wenn kleine Kinder dabei sind. Wahrscheinlich deswegen, weil Kinder noch so ursprünglich sind und sich so ursprünglich freuen können. Weil für sie Weihnachten noch etwas ganz Besonderes ist. Wir Erwachsene haben uns ja einigermaßen daran gewöhnt. Ehre sei Gott in der Höhe. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und jubelt ihr Himmel, freue dich Erde, brecht in Freudengeschrei aus, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Das hat nicht nur mit kleinen Kindern und Familienidylle zu tun. Da geht es um einen viel größeren Rahmen. Das kann dann auch mal gut tun. Vielleicht gerade dann, wenn die Familienidylle über die Festtage dann doch irgendwie getrübt war. Kann ja vorkommen. Und außerdem gibt es genügend Menschen, die Weihnachten anders erleben müssen als in solchen Familienzusammenhängen, die wir so schön finden. Vielleicht, weil sie alleinstehend sind oder die Familie ist geografisch so verteilt, dass gemeinsames Feiern kaum möglich ist. Andere Familien sind so zerrüttet und zerstört, dass an Feiern gar nicht zu denken ist. Und außerdem gibt es viele Kinder, die nicht bei ihrer Mama und ihrem Papa feiern können und dort aufwachsen, weil sie Straßenkinder sind, weil sie Kinder sind auf der Flucht. Weihnachten ist mehr als Familienidylle. Und unter dem Kerzenlicht und Lametta-Glanz geht da die weihnachtliche Dimension des Festes manchmal unter. Weihnachten ist mehr als das Austauschen von Geschenken und der Genuss edler Speisen. Das alles ist ja schön und richtig. Schön und richtig, solange der Grund für all das Schöne nicht aus dem Blick gerät. Der Jubel und die Freude soll durch das ganze Universum schallen. Himmel und Erde und Berge sollen den Jubelchor bilden. Es geht nicht nur um ein paar schöne Tage am Ende des Kalenderjahres, um Schulferien und Familienbesuche. Es geht um etwas, das den ganzen Kosmos erklingen lässt. Es geht um einen universalen Jubelchor. Wir haben Weihnachten gefeiert. Für viele von uns war das ein schönes Fest. Für mich war es zumindest ein schönes Fest. War das Schöne Teil des Jubels, der die ganze Welt erfüllen soll? Oder war es so etwas wie ein Vorklang auf das, was noch auf wunderbare Weise aussteht? In den Zeilen unseres Textes aus dem Prophetenbuch Jesaja wird es wohl noch nicht von allen ganz wirklich klar gesehen. Und für andere scheint es schon oben aufzuliegen. Da tritt einer auf und er sagt, der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Wenn das schöne Fest Ausdruck dieses Jubels war, dann hat Weihnachten Sinn gemacht. Ganz anders als der Ausbruch des Jubels ist das Empfinden der Menschen, die von diesem Text angesprochen wurden. Der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Das heißt doch nichts anderes, als dass ihnen so gar nicht nach Jubeln zumute gewesen war. Jubelnde Menschen brauchen nicht getröstet zu werden. Menschen in echter Freude brauchen auch nicht unbedingt Erbarmung. Der Jubel mag für Leute, die diesen Text hören, wie ein Klang aus einer anderen Welt gewesen sein. Das ist nämlich so gar nicht ihre Lebenswirklichkeit. Ihnen ist eher Elend zumute. Sie sagen das so: Der Herr hat mich verlassen. Mein Gott hat mich vergessen. So schlimm muss es bei uns ja nun nicht sein, obwohl wir fühlen uns Gott auch nicht immer gleich nah. Vielleicht glauben wir ja schon, dass er irgendwie bei uns ist. Manchmal verstehen wir ihn aber auch nicht. Warum gibt es diese Nachrichten? Diese ganzen Schreckensmeldungen, die man eben nicht immer wieder aufzählen kann. Warum können wir nicht so unbeschwert Weihnachten feiern, wie andere das tun? Warum werden wir in der Freude, im Leben und am Glauben immer wieder durch irgendetwas gestört? Wenn wir auch glauben, dass Gott da ist, fühlen wir uns doch ab und an faktisch doch allein. Wir müssen dann eben sehen, wie wir mit den Dingen klarkommen, die uns aktuell beschäftigen und uns belasten. Wo ist denn Gott? Wo ist denn sein starker Arm, von dem wir in der Bibel lesen können? Wir würden ja nicht wirklich sagen, dass er weg ist, Gott, dass er seine Menschen vergessen hätte oder uns, aber ein bisschen deutlicher oder ein bisschen klarer oder einfacher oder schneller könnte er manchmal schon eingreifen, oder? Kein Wunder, dass für Menschen in unserer entkirchlichten Gesellschaft Gott nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. Jedenfalls nicht der, von dem sie in den Kirchen und Gemeinden reden. Dieses Reden von Gott scheint zu einer alten Zeit zu gehören. Die Kirche hat sich selbst unglaubwürdig gemacht. So viel Frieden und Freiheit geht nun auch nicht von ihr aus. Und unsere Gemeinde hier hat sich da übrigens auch nicht mit Ruhm bekleckert. Für viele Menschen sind Kirche und Gemeinde dann auch nicht mehr wirklich hilfreich für den eigenen Lebensentwurf. Für die Leute damals war das allerdings nicht so. Sie nennen Gott schon noch ihren Gott. Aber ihr Gott scheint irgendwie weg zu sein. Sie fühlen sich von ihm verlassen, vergessen. Sie bezweifeln nicht seine Existenz. Ja, es gibt einen Gott. Es gibt eben nicht nur einen Gott, sondern es gibt sogar ihren Gott. Da gibt es schon noch eine Beziehung und Zugehörigkeit, aber ihr Gott schien so abwesend. Zion, das war ein verwüsteter Berg. Da gab es einmal Glanz und Gloria, einen prachtvollen Gottesdienst am Tempel. Vor allem sah man Gott selbst in diesem Tempel zu Hause. Aber der stand jetzt als eine Ruine da. Wo war dann Gott? Außerdem waren die Stadtmauern Jerusalems zerstört. Viele und wichtige Menschen wurden außer Landes gebracht. Wie sollte man da Gott noch denken? Alles lange her, magst du sagen. Nur, das Christentum ist auch nicht mehr das, was es mal war. Deutschland, das Land der Reformation, Erweckungsbewegungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in denen auch unser Deutscher Baptistenbund entstanden ist. Große Zuwächse in Gemeinden nach dem Zweiten Weltkrieg, das alles scheint schon lange her zu sein. Heute reden wir von säkularisierten Gesellschaften. Spielt die Kirche keine zentrale Rolle mehr. Auch in unserer Gemeinde steckte mal mehr Strahlkraft. Wir hatten unsere beiden Außenstellen in Mühlenwarf und in Tichelwarf. Unsere Jungschar wurde als die größte im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden ausgezeichnet. Und wenn die jungen Leute unterwegs sein wollten, mussten dafür Busse geschartert werden. Und außer uns gab es im Rheiderland noch die Baptistengemeinden in Wimmer und in Dietzumer Wallat. Säkularisation praktisch und hautnah heißt, die beiden Gemeinden sind aufgelöst und die dazugehörigen Kapellen im Privatbesitz. Vielleicht blickt ihr auch auf euren eigenen Glauben. Mag sein, dass da auch mal mehr Leben drin steckte. Das erste Feuer ist bei manchen schon übergegangen in eine Notbeleuchtung. Könnte irgendwie prickelnder sein. Wo ist eigentlich dein Gott in all dem, was du erlebst? Du würdest natürlich nicht sagen, der Herr hat mich verlassen, mein Gott hat mich vergessen, aber tendenziell könnte ein bisschen mehr Nähe auch nicht wirklich schaden. Ein bisschen mehr spürbare Nähe, sodass wir nicht nur etwas vom ausbrechenden Jubel in alten Texten lesen, sondern selbst mit ausbrechen in diesen Jubel. Den Leuten in Zion, in ihrer verwüsteten Heimat, war jedenfalls nicht so wirklich danach. Wenn das alles ist und wenn das alles nicht so ist, wie es sein sollte, dann darfst du es auch ruhig so benennen. Klagen kann befreiend sein. Okay, könntet ihr sagen. Das kann vorkommen. Menschen meinen, Gott wäre weit weg und dann ist er doch da. Oder sie meinen, sie leben an einem gottverlassenen Ort und auf einmal merken sie, Gott ist ausgerechnet da. Das wäre auch mal ein Thema. Ich möchte euch aber auf etwas anderes aufmerksam machen. Gott zeigt den Leuten, die meinten, er habe sie vergessen, eben nicht auf, wo er denn dann doch noch wäre. Er sensibilisiert sie nicht dafür, nochmal hinzugucken, ob er nicht doch da wäre. So oder anders könnte er vielleicht noch wahrgenommen werden in ihrem Leben. Oder auf uns bezogen, Gott sagt nicht, schau doch mal, ich schenke dir doch immerhin das Leben und sieh doch mal das Gute daran. Er sagt uns als Gemeinde nicht, nur mal langsam, da hat sich doch im vorigen Jahr auch viel Gutes entwickelt. Nach der großen Krise, die ihr als Gemeinde erlebt habt, habt ihr doch immerhin wieder ein ganz intaktes Gemeindeleben. Er macht uns nicht aufmerksam auf manche Entwicklungen in unserem Land, in dem das geistliche Leben dann eben doch knistert. Jedenfalls tut er es nicht, wenn wir diesen Text aus Jesaja auf unser Leben beziehen. Damals machte die Leute in Zion nicht auf irgendwelche Entwicklungen aufmerksam, in denen er ihnen gezeigt hätte, dass er dann doch da wäre, dass er sie nicht vergessen hat. Aber wenn er das nicht tut, was macht er denn dann? Er malt ihnen ein Bild vor Augen. Er erinnert sie an eine ganz grundlegende menschliche Erfahrung. Das Verhältnis einer Mutter zu ihrem Kind. Das ist wohl eine der stärksten menschlichen Bindungen, die es überhaupt gibt. Wenn man Müttern ihre Kinder wegnimmt, dann ist das eine der schlimmsten Grausamkeiten, die man tun kann. Wenn Mütter ihre Kinder verlieren, ist das besonders schlimm. Und wenn es dazu kommt, werden sie wohl kaum ihre Kinder vergessen können. Dass Mütter ihre Kinder vergessen, ist eigentlich eine unmögliche Möglichkeit. Und Gott sagt jetzt, selbst diese unmögliche Möglichkeit ist bei mir unmöglich. Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass Gott sein Volk vergisst oder verlässt. Und zwar ganz egal, wie das Leben aussieht. Selbst wenn der Tempel zerstört ist, selbst wenn die Erweckung ausbleibt, selbst wenn Gemeindehäuser verkauft werden oder du meinst, Gott wäre weit weg für dich. Die aktuelle Lage derer, die meinen, Gott wäre nicht da, spielt in unserem Text überhaupt keine Rolle. Ich will damit auf keinen Fall sagen, dass die jeweiligen Lagen, in denen sich Menschen befinden, unwichtig wären. Ganz im Gegenteil. Gerade weil die Leute damals so fertig waren, wendet sich Gott ja so eindrücklich ihnen zu. Er sagt, ich vergesse dich nicht. Es liegt nicht an dir oder mir, ob Gott da ist oder nicht. Es liegt nicht an der Lage unserer Gemeinde. Es liegt nicht an der Lage der Christenheit oder dem Volk Israel. Es liegt an Gott. Er will uns nicht vergessen. Die Lage Zions ist in seine Hände eingezeichnet. Das ist das andere Bild. Und damit ist die Lage Zions immer bei ihm. Wir müssen uns nicht in Gottes Hände einbrennen. Mit unseren Gebeten oder mit unseren guten Taten oder mit unserem wachen Glauben oder mit was auch immer. Wir sind schon drin, in seine Hände gezeichnet. Denn was damals für Israel galt, und was für Israel bis heute gilt, ist seit Jesu Geburt, seit seinem Tod und seiner Auferweckung auch für alle Welt entschränkt. Gott hat sich für uns entschieden. Er ist nicht weit weg. Er ist da. In Jesus ist er in diese Welt eingegangen. In Jesus ist er Mensch geworden. Er verbindet sich mit uns. Für Menschen, die Gott nicht so recht spüren. Für Menschen, die daran zweifeln, dass er wirklich da ist, ist der große Jubel im Universum vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, fast erschlagend. Da zeigt er dir in diesem alten Bild seine mütterliche Seite. Zeigt er seine mütterliche Seite. Wie eine Mutter, ihr Kind, kann er dich nicht vergessen. Wir sind in seiner Hand eingezeichnet, was im Text mit dem ausbrechenden Jubel laut begann, das endet jetzt ganz tief und innig. Nein, Gott will und kann uns nicht vergessen. Er hat sich an die Menschen gebunden, zuerst im alten Bund an Israel und dann durch Christus im neuen Bund an die ganze Welt. Und wenn sich manches anders entwickelt, als du das gedacht hast, wenn manches aus den Fugen geraten ist und du selbst deinen Glauben nochmal neu denken musst, heißt das noch lange nicht, dass dein Gott dich verlassen hätte. Weihnachten ist mehr als ein Familienidyll. Bei Weihnachten geht es um Gottes Zuwendung zu uns Menschen, um seine eindrückliche Idee, uns Menschen zu zeigen, dass er uns nicht vergessen hat. Er wird nämlich selbst einer, ein Mensch. Vielleicht erst zaghaft, aber dann auch immer überzeugter und sicherer kann sich auch bei uns der weihnachtliche Jubel Raum verschaffen und dann vielleicht auch aus uns herausbrechen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und jubelt ihr Himmel, freue dich Erde, brecht in Freudengeschrei aus ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Erbarmen mit den Unterdrückten. Gott ist nicht fort, er ist da. Er wendet sich nicht ab. Wir sind unvergessen. Da kommt Freude auf.